Yo, Raider Nation und Football-Freunde da draußen, willkommen zur 60 vom Loco Football Podcast. Schlag auf Schlag geht's weiter. Hier spricht euer Patrick alias Este Loco am Donnerstag, dem 9.11.23. Leute, heute dicke Folge. Ich will mit euch über den neuen Hype im Raiders Lockerroom sprechen und der Frage nachgehen, war das Spiel, war der 30-6 Sieg gegen die Giants am letzten Wochenende ein Wegweiser oder eine Falle? Zudem kleinen Blick auf den Rest der Saison mit euch werfen. Eine Review von der ersten Saisonhälfte gibt es an anderer Stelle. Im zweiten Teil kommt dann mein Kollege dazu, Marvin von der Gang Green Germany. Das klingt so ein bisschen wie Mean Joe Green, aber es geht nicht um Pittsburgh, es geht um die Jets. Wir machen zusammen ein Preview, eine kleine Vorschau auf das Spiel der Raiders gegen die Jets am Montag, 2.20 Uhr deutscher Zeit. Und im letzten Teil gibt es natürlich die News of the Week sowie einen Injury Report und die Raiders of the Week vom vergangenen Spiel der Offense und der Defense. Leute, wie immer gilt, habt viel Spaß bei der Folge, sagt es euren Freunden weiter, damit das Ding noch wächst, weiter bekannt wird. Und schaut auch mal immer wieder rein bei meinem Twitter-Channel @locofootball_tv und bei meiner Homepage locofootball.tv. Also viel Spaß, Leute, bleibt gesund. Und wie immer natürlich, just win, baby. Ja, Leute, jetzt nochmal willkommen. Welcome back. Ohne Hype-Musik hier. Die 60 vom Loco Football Podcast. Ja, Leute, ich habe mich natürlich mega gefreut, wie ihr alle in der Raider Nation da draußen. 30-60 gewinnen die, 30-6 gewinnen die Raiders. Ihr Heimspiel gegen die New York Giants unter Neucoach Antonio Pierce. Ja, Leute, was soll man sagen? Man hat es irgendwie, also ich zumindest, ich habe es irgendwie den ganzen Tag über gefühlt. Das ist eine typische Raiders-Story. Und wie wir unsere Raiders in manchen Momenten kennen, wenn sie gegen Gegner, wo sie eigentlich performen sollten, dann doch irgendwie ablosen, so kennen wir auch unsere Raiders, wenn dieses Hype-Moment eben drin ist. Und das hat sich die Woche entwickelt. Unser Neucoach Antonio Pierce im Amt und nach dem Rauswurf von Josh McDaniels scheinen nahezu alle ein neues Stück Freiheit gar irgendwie bekommen zu haben. Also Leute, ganz klar, das war eine geile Vorstellung. Also da kann man gar nichts sagen. Klar, du hast einen Daniel Jones irgendwie am Start, der vielleicht noch so ein bisschen einen Drive gezeigt hat, dann natürlich ist das Ganze durch seine Verletzung dann ein bisschen verschwommen. Das war natürlich so ein Knackpunkt im Spiel, wo ich doch mich ab und zu mal gefragt habe, okay, wie wäre es jetzt eigentlich, wenn Daniel Jones noch am Start wäre? Hätten die Giants vielleicht da die ein oder andere Möglichkeit gehabt, ins Spiel zurückzukommen? Aber man muss auch sagen, die Raiders mit einer Glanzvorstellung. Die haben wirklich angefangen, irgendwann die Giants zu dominieren. Und auch als Daniel Jones noch drin war, sah das nicht so wirklich aus, als könnten sie an dem Abend den Raiders was entgegensetzen. Leute, wir haben eine krasse Woche mit einer neuen Freiheit hinter uns. Ich glaube, es bringt immer was, Leute aus dem Own House, aus dem Building irgendwie reinzubringen. Leute mit einer gewissen Raiders-Vergangenheit, Leute, die von Inside quasi geheiert wurden in der Vergangenheit, haben teilweise Top-Leistungen als Trainer für die Raiders dann erbracht. Ich erinnere an John Madden oder Art Shell beispielsweise. Und so könnte es unter Antonio Pierce auch sein. Wir haben letzte Woche mitbekommen, okay, es hieß, angeblich hätte Mark Davis schon beim Hiring von Josh McDaniels dieses Duo Champ Kelly als General Manager und Antonio Pierce als Head Coach irgendwie im Blick gehabt. Sie wären sozusagen der Plan B mehr oder weniger gewesen. Und dann sage ich doch in dem Fall ganz klar, Leute, das nehmen wir mit, den Plan B. Und vielleicht bringt uns dieser Plan B vielleicht auch mal zum Erfolg. Wir haben auf jeden Fall in dieser Woche mehrere Statements gehört von Spielern, von Leuten um die Organisation herum. Und die berichten alle, dass wirklich anscheinend dieses Josh McDaniels-Ding ein Fiasko war. Ja, Dictatorship for itself. Ich glaube,
spätestens der Auftritt von Max Crosby bei Buzzin' with the Boys hat dann nochmal gezeigt, irgendwie gut, wie ist die Stimmung jetzt? Man hat auch nach dem Spiel gesehen, als Crosby da diese Zigarren ausgegeben hat im Lockerroom und jeder gefeiert hat. Also woran hat es gehapert? Ja, es hat wirklich an diesem Führungsstil gehapert. Es hat an dem Umgang gehapert, den McDaniels mit den Leuten hatte und an diesen ganzen Skandalentscheidungen. Also wir können da ja eine lange Liste machen, da habe ich ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, aber das ist jetzt nochmal so bestätigt worden. Also fast jeder, ob das Hunter Renfrow ist, Davante Adams, Max Crosby, ob das Marcus Peters ist, ob das Aiden O'Connell ist, du merkst den Jungs einfach an, die sind erleichtert fast. Und ich glaube, das, was ich in einem Artikel vor circa einem Jahr schon mal erwähnt hatte, und auch um beim Rauswurf, ich habe ein eigenes Mini-Essay damals geschrieben über den Rauswurf von Derek Carr und da habe ich appelliert daran, du musst trotz aller Rationalität dieses Element beibehalten, was die Raiders eben wollen und das ist der Swag. Bisschen Football mit Swag, Passion, History. Du willst, wie es auch Antonio Pierce gesagt hat, er hat gesagt, die Spieler sollen aus dem Lockerroom kommen, sodass die Fans sie fühlen. Und genau dieses Element musst du beibehalten. Du musst die Raiders History nehmen und musst sagen, wir haben den Swag. Und selbst wenn wir nicht immer den schönen Football spielen, wir hatten früher immer Jahre dabei, wo wir einfach mal hier und da mal gezeigt haben, ey, wir können auch so einen Favoriten mal schlagen oder einen Super Bowl Contender. Und selbst wenn wir irgendwie nur 7-8 Siege zusammenbekommen, dann sieht das Team doch insgesamt gut aus. Und das war beispielsweise ganz lange unter Dennis Allen so, war wirklich in der Zeit von Reggie McKenzie als General Manager so, da waren wir teilweise auf dem richtigen Weg. Und wer weiß, wohin wir mit Gruden gegangen wären, vielleicht auch noch den richtigen Weg. Und da hat es eben dann gefunkt, diese Fehlentscheidung, Rich Bisaccia dann eben nicht zu behalten, die hat dieses Mal auch eine Rolle gespielt. Und da hat sich Mark Davis, der sehr viel Kritik in den letzten Wochen bekommen hat, hat dann wirklich gezeigt, okay, er hört mal auf die Zeichen der Zeit und heiert dann eben einen Mann mit dieser Passion, mit dieser Leidenschaft. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die berechtigte Frage trotzdem, Raider Nation. Dieses Spiel gegen die Giants, war es denn ein Wegweiser oder war es denn eine Falle? Und da muss ich sagen, wir nehmen diesen Hype einfach mit, Leute. Wir müssen uns gar keine Gedanken machen, wo dieses Raiders-Team jetzt hingeht, wo wir in der nächsten Off-Season stehen werden, weil es macht wieder Spaß. Und wenn es Spaß macht, dann ist doch jeder mit an Bord. Wir sehen es doch jetzt an den Leuten in der Raider Nation. Fast jeder hat gesagt, egal wie wir gegen die Giants spielen, selbst wenn wir verlieren, wir freuen uns, dass wir die Entwicklung jetzt mitbekommen können. Und ich bin weiter auf diese Entwicklung gespannt. Letztes Spiel war erster Spieltag. Kommendes Spiel gegen die Jets ist zweiter Spieltag für die Raiders. Und wir wollen eine Winning Season natürlich. Und da kommen jetzt dann die Brocken. Und deswegen wird es ganz, ganz schwer, jetzt nochmal gegen die Jets zu zeigen. Man will da wirklich gewinnen, um dann mit einem 5-5 an Siegen in die zwei Spiele gegen die Dolphins und die Chiefs eben zu gehen. Und von daher, man könnte fast sagen, so wie die Konstellation insgesamt im Raiders-Building in der Mannschaft gerade ist, war das Spiel ein Wegweiser. Warum es allerdings auch eine kleine Falle sein könnte, darüber will ich jetzt mit euch sprechen, obwohl ich tatsächlich als Leitmotiv quasi erstmal den Spaß an der Freude ins Zentrum stelle. Ich werde den Raiders nicht böse sein, aber natürlich, wer jetzt erwartet, dass wir jetzt zum Super Bowl durchmarschieren, der hat natürlich immer diese allgegenwärtige Hoffnung in der Raider Nation, dass mal doch irgendwann ein Wunder geschieht im Herzen, aber der ist natürlich auch ein bisschen falsch, weil wir müssen schon ein bisschen realistisch sein und die Giants waren tatsächlich kein Maßstab und wenn wir jetzt nach dieser Freude, nach diesem Hype, nach dieser Hype Week wieder so ein bisschen ins Tagesgeschäft zurückkommen, dann muss man sagen, ja, das Spiel gegen die Jets, das ist enorm wichtig, weil ich persönlich davon ausgehe, dass wir nach diesem Spiel zwei Niederlagen bekommen werden. Wir spielen erstmal auswärts bei den Dolphins am 19.11. und dann zu Hause gegen die Chiefs am 26.11. Und ja, klar, die Teams waren jetzt beide beim NFL Germany Game, 21-14 ist es ausgegangen für die Chiefs. Das ist ein Hochklasse-Ding auf hohem Niveau. Beide Teams haben weiterhin ihre Zerstörer mit an Bord. Also ich gehe davon aus, dass es vielleicht ein Battle wird, aber wenn wir uns die letzten Resultate gerade auch gegen die Chiefs dann anschauen, dann glaube ich nicht, dass da so große Sprünge zu erwarten sind. Danach haben wir dann die Bye Week und dann wird es ganz interessant, Leute. Dann fahre ich persönlich nämlich auch rüber. Da werde ich dann von vor Ort berichten mit einem Reisetagebuch. Dann geht es nämlich am 10.12. zum Heimspiel gegen die Vikings und darauf das Heimspiel gegen die Chargers. Und Leute, ich sag mal so, drei Heimspiele in Folge, da sollten eigentlich zwei gewonnen werden. Wenn ich darauf tippen würde, würde ich sagen, gegen die Vikings und gegen die Chargers. Gegen die Chargers im Thursday Night Match am 15.12. Das wird ein ganz dickes Ding, werden mega viele Leute aus LA kommen, aber eben nicht von den Batterien, sondern von uns, von der Raider Nation. Da wird ganz halb California wird da nach Vegas kommen. Das wird eine dicke Party werden. Und ich glaube, man kann da durchaus realistisch zweimal gewinnen, aber dann spielt man am 25.12. nochmal bei den Chiefs und am Ende der Saison geht es dann am 31.12. zu den Indianapolis Colts und am 7.1. das letzte Spiel gegen die Broncos. Ich tippe, dass die Raiders gegen die Broncos dann gewinnen können und eventuell wahrscheinlich auch werden, je nachdem, ob es da noch um was geht. Aber wir wissen auch vom letzten Jahr, ich erinnere an Jeff Saturday hier, unterschätzt diese Colts niemals. Also das wird ein ganz enges Rennen in der AFC gerade. Und ich sage mal so, wir sind gut bedient, wenn wir von den letzten Spielen, die wir jetzt noch haben, 4 oder 5 gewinnen. Ich glaube, es werden nicht viel mehr sein. Und wir haben tatsächlich auch ein bisschen Grund, aus dem Spielverlauf heraus annehmen zu können, dass die Raiders noch nicht diesen Schritt machen können, gleich aufs nächste Level und gleich ein Contender zu werden. Und dass man wirklich tatsächlich kämpfen muss und glücklich sein kann, wenn man am Ende die Playoffs schafft. Also auch gegen die Giants, da gab es zwar sehr viel Gutes. Klar, wir haben hier eine super Leistung von unserem Rookie gehabt. Wir haben eine schöne Defense gehabt, 8 Sacks. Wir haben einen starken Max Crosby gehabt. Wir haben Josh Jacobs gehabt mit seinem Saisonrekord von 98 Yards und 2 Touchdowns. Also die Jungs, die kommen wieder rein. Da ist auch der Workload, der Split auf die einzelnen Units, auf die einzelnen Spieler, auch Tiefenspieler kommen mal dran, ist da relativ ausbalanciert. Aber Leute, es gab natürlich auch hier und da mal so ein paar Phasen, wo du dich schon fragen konntest, ob die Leistung auch gegen größere Teams dann eben gereicht hätte. Ich erinnere da auch mal dran, wir haben auch wieder nur ein Rushing Average von 3,8 Yards. Das war in dem Fall nicht so problematisch, weil die Raiders von ihren 4 Red Zone Drives 3 erfolgreich abschließen konnten. Aber wenn du dann eben mal so einen Tag erwischt, wo es eben nicht so läuft in der Red Zone und du dann vielleicht auf der Gegenseite einen Mahomes stehen hast oder einen Tua Tagovailoa, dann sieht die Sache natürlich schon ein bisschen anders aus. Und deshalb möchte ich in der Raider Nation auch so ein bisschen dazu mahnen, diese Spiele überzubewerten. Also die Raiders, die kämpfen noch, die Raiders müssen sich immer noch finden und die Raiders spielen auch noch in einem System, das auf McDaniels Gedanken natürlich gewissermaßen basiert. Also die haben ja nicht umsonst so lange gebraucht, die Grundzüge zu lernen. Klar, da hat man jetzt andere Sachen gemacht. Beispielsweise ist man von Power Football auf Zone Football im Running Game umgestiegen. Das hat mir persönlich ganz gut gefallen. Josh Jacobs wurde auch unter der Woche gefragt, was denn der Unterschied sei, und er meinte, er kann ein bisschen häufiger auswählen, welche Läufe findet er denn gut und die werden dann auch genommen oder welche Konzepte mag er und was hält er in gewissen Situationen von bestimmten Konzepten, und da haben wir ganz klar eine Transition gesehen. Dennoch, das Gesamt-Playbook basiert natürlich immer noch mit ein bisschen auf McDaniels Gedanken, da wird jetzt nicht alles geändert werden, und wir haben hier und da natürlich auch ein ähnliches System noch gesehen, als wir auch im Rest des Jahres schon gesehen haben. Also das jetzt halt auf keinen Fall überbewerten, Leute. Wir werden jetzt nicht einen komplett eigenen Football innerhalb von 2 Wochen spielen, der nicht an das erinnern kann, was er in den ersten Wochen erinnert hat. Also da war jetzt der Hype drin und das war der ausschlaggebende Grund wahrscheinlich, warum die Raiders so gut aussahen. Aber wie gesagt, wenn da jemand Größeres an den Start kommt, wenn da ein Big Team an den Start kommt, dann werden wir die Raiders auch verlieren sehen. Und womit ich zum Beispiel auch nicht zufrieden war beim letzten Spiel, das war wieder der Einsatz von Davante Adams. Was mit Sicherheit noch Spekulationen offen lässt, ist das Development von Aiden O'Connell. Und insgesamt weiß ich nicht, ob man mit 209 Yards irgendwie alle Spiele gewinnen kann. So, ne? Die Defense sieht sehr gut aus, die hat sich jetzt in den meisten Kategorien irgendwie wieder gemausert. Man kommt da so langsam in die bessere Hälfte der Liga, in manchen Statistiken, beispielsweise bei den Sacks, das sind die mittlerweile schon in den Top 10, die Raiders, also das ist sehr schön. Turnovers gibt es auch immer mehr. Hier mein persönlicher Player of the Week letzte Woche war Amik Robertson, natürlich Max Crosby auch on top. Wir werden es später beim Raider of the Week noch sehen, aber meiner war Amik Robertson, auch sehr schöne Leistung hier. Viele Leute in der Defense mit schönen Leistungen, Robert Spillane war gut und so weiter, also da sehe ich nicht die Probleme. Da sehe ich auch, dass die Raiders vielleicht auch gegen größere Gegner mal was rausholen könnten. Jetzt haben wir auch wieder Linebacker-Help von Jalen Smith bekommen die Woche. Dafür rausgegangen ist David Long Jr., er ist kein Raider mehr. Und ja, also es wird weiterhin ein Developmental hier und bis wir dann das eigene System wirklich irgendwie zur Geltung in Gänze betrachten können, Antonio Pierce System, da dauert es noch einen Schritt. Deswegen ist alles im Prinzip erstmal unter dem großen Narrativ des Development der Entwicklung gestellt. Und so müssen wir auch rangehen. Und bestes Beispiel war beispielsweise letzte Woche Tyree Wilson. Da habe ich ja schon auch am Jahresanfang, da waren wir uns auch alle einig, haben wir ja gesagt, okay, man muss Tyree Wilson mit Sicherheit 1 bis 2 Jahre Zeit lassen, um sich da irgendwie zu entfalten, gerade nach seiner Verletzung. Aber bei Tyree Wilson habe ich vor kurzem auch schon gesagt, okay, wir brauchen jetzt irgendwann so einen kleinen Rookie-Breakout auch, und den hat er beispielsweise im letzten Spiel auch wieder gezeigt, war da an einem Sack beteiligt, hat sonst auch 4 Tackles gemacht und sah da relativ gut aus, sah vom spielerischen Können fast so ein bisschen ja wie ein Chandler Jones aus, ist da auch so ein bisschen in Chandler Jones Rolle mit einigen kleinen Abänderungen. Aber er ist zum Beispiel so ein Prototyp, der für die Entwicklung steht, und das gilt natürlich insgesamt fürs Team, ob das bei den Titans ist, ob das mit Michael Mayer ist oder ob das jetzt auch im Running Game für sich ist, das braucht auch irgendwie eine Entwicklung. Wir haben immer noch keinen Samir White irgendwie groß gesehen, er hatte 4 Carries. Das sind jetzt aber alles Einzelbeispiele, anyway, da will ich gar nicht viel drauf eingehen. Auf jeden Fall haben die Raiders noch einiges vor sich und da müssen wir ihnen jetzt erstmal ein paar Spiele Zeit geben. Anyway, in der Raider Nation bei uns Fans ist natürlich der große Traum, dass wir in die Playoffs kommen, und solange wir da noch irgendwo mitreden können, will ich auf diesen Swag, auf dieser Hypewelle auch weiter mitfahren. Leute, die Zeit von McDaniels, die Zeit der Negativität ist aus. Wir finden uns jetzt wieder ein bisschen zusammen, schauen mit Freude, mit vollem Herzen Raiders Football jedes Wochenende und haben unter der Woche auch nicht diese ganzen ständigen Hiobsbotschaften, sondern haben jetzt auch mal diese ganzen Nachrichten mit drin, dass es doch ein bisschen läuft. Und der Lockerroom ist fit, der Lockerroom ist da, man spürt diesen Change, und ich glaube, wenn die Raiders noch ein bisschen weiter auf dieser Welle fahren, dann sind wir am Saisonende alle zufrieden. Ja, genau, Leute, das war's von mir hier. Ich schaue gerade auf die Uhr, jetzt habt ihr mal wieder meine paar Cents bekommen zum letzten Spiel, und jetzt werfen wir den Blick natürlich vorwärts. Leute, jetzt im zweiten Teil bin ich wieder mit Gast beim Loco Football Podcast, zieht's euch rein. Schauen wir mal auf die Vorschau zum Spiel gegen die New York Jets am kommenden Wochenende.
And now, the Loco Football Podcast Game Preview.
Ja, Raider Nation, jetzt sind wir beim zweiten Teil vom Loco Football Podcast angekommen. Bei der Vorschau zum Spiel unserer Raiders am Montagnacht, 2.20 Uhr. Ja, lang wach bleiben, Leute. Ich habe einen Gast heute hier bei mir, und zwar, er kommt von der Gangrene Germany. Magst du dich ganz kurz vorstellen, wer ist hier bei mir? Wer macht mit mir heute den Preview zum Spiel gegen die Jets?
Ja, moin, vielen Dank. Ich bin Marvin von der Gangrene Germany und freue mich, hier sein zu dürfen. Was willst du noch wissen? Also ich bin 35, Jets-Fan seit 2008. So ganz genau ist das, ist ja immer so ein fließender Übergang irgendwann. Im Nachhinein weiß man, wann bin ich jetzt eigentlich Fan geworden. Aber so um den Dreh, ich glaube so die letzten Eric Mangini-Züge habe ich noch bekommen und dann eigentlich wirklich seitdem Brett Favre bei den Jets war, das eine Jahr. Genau, freue mich hier zu sein und auf das Gespräch mit dir.
Ja, schön, dass du da bist, Marvin. Ich habe natürlich einige Fragen zu eurem Fanclub. Natürlich in erster Linie, seit wann bist du Mitglied und was macht ihr überhaupt in eurem Fanclub? Wie viele Leute seid ihr? Welche Projekte habt ihr am Start?
Ja, seit wann bin ich Mitglied? Also ich bin, wann war ich denn das erste Mal bei der Draft Party? Es müsste 2018 gewesen sein. Ja, also seit 2018 bin ich Mitglied, Ende 2018. Und den Verein gibt's aber auch erst seit Anfang 2018. Also ich bin jetzt nicht Gründungsmitglied gewesen. Ich war nicht bei der Gründungsveranstaltung der Jahreshauptversammlung dabei, aber kurz danach. Und ja, was machen wir? Wir sind eigentlich, am Anfang hat sich das halt so aus einer Facebook-Gruppe entwickelt und dann hat man irgendwann gedacht, Mensch, da können wir da nicht irgendwie zusammentun, weil man ganz am Anfang haben viele gedacht, wir wären so alleine. Also ich bin so der einzige Jets-Fan in Deutschland. So, ne? Und irgendwann hat jeder mal irgendwie gedacht, naja, aber so ganz alleine kann ich ja vielleicht auch nicht sein. Vielleicht gibt's ja noch mal irgendwo jemanden, mit dem man sich austauschen kann. Und dann hat man halt mal geguckt. Und damals, die jüngeren Leute werden es nicht mehr wissen oder können sich schwer vorstellen, hat man halt bei Facebook geguckt. Hat dann mal gegoogelt und hat man dann wirklich, wenn man dann mal nach, also Gangrene ist ja im Jets-Kosmos schon ein gängiger Begriff, und dann hat man halt eine Facebook-Gruppe gefunden und so kommt man dann so ein bisschen rein. Und da haben sich halt ein paar Leute immer gedacht, Mensch, warum können wir nicht einfach einen Verein gründen, um einfach auch so einen gewissen Kontakt zu haben. Dann hat man halt eine Regelmäßigkeit, weil es Jahreshauptversammlungen gibt etc. Und man kann natürlich auch bestimmte Dinge tun, guter Natur, und so hat sich das alles so ein bisschen entwickelt. Genau, und seitdem sind wir zusammen und wir sind jetzt, glaube ich, 90 eingetragene Mitglieder. Und versuchen uns immer mal wieder zu treffen, versuchen ein bisschen Watchpartys zu organisieren. Wir hatten jetzt Ende Oktober vor 2 Wochen beim Giants-Spiel war eine ganz riesengroße Gruppe in Berlin zusammengefunden. Da war Roman Motzkus auch da, den einige bestimmt kennen. Und da waren die, glaube ich, auch 28 Leute oder so. Das war eine ganz coole Gruppe. Und ja, wir fliegen ja auch jetzt zum Spiel. Also es sind viele, die jetzt beim Spiel sind am Sonntag in Vegas. Ich glaube, auch sind auch 20
genau, Leute. Das wollte ich noch fragen. Stehst du da in Kontakt mit den Leuten, die gerade vor Ort sind?
Ja, unregelmäßig, ja. Also mit den Leuten nicht immer direkt, aber ab und zu. Wir kriegen dann immer so auch mal Videoclips. Wir sind ja dann in der WhatsApp-Gruppe auch vernetzt etc. Dann gibt's immer Videoclips. Ja,
was machen die so?
Im Moment sind sie, also heute waren sie gerade erstmal im Hotel und haben sich das Hotel so ein bisschen angeschaut, und ich glaube, einige sind das erste Mal da, die werden natürlich dann von Las Vegas erschlagen.
Natürlich erstmal ein bisschen Casino und so weiter wahrscheinlich.
Genau, dann haben sie gegessen, dann sich erstmal da umgeguckt und so, von daher, genau, aber das wird jetzt so erstmal so sein. Und dann werden die mit Sicherheit sich auch, ich weiß nicht, ob die sich noch Shows angucken oder so. Also als ich da war, habe ich mir eine David Copperfield Show angeguckt, das war ganz cool, aber das war schon ein paar Jahre her.
Warst du bei einem Game da, oder?
Nee, ich war, wir waren so über 3 Tage da. Ich glaube, ich hätte es sogar machen können, mein Kumpel, mit dem ich da war, ist nicht so der Sportfanatiker, und ich habe ihm schon ein Jetspiel abgequatscht in New York, von daher konnte ihn nicht, okay, in so
das
viele,
hat ihm dann gereicht,
ja, genau, sozusagen. Ja, genau, so viele Sportveranstaltungen sind nicht so seins, ja. Von daher, genau, ja. Außer Formel 1, das hätte er gemacht, aber das war er zu dem Zeitpunkt nicht, jetzt ist es das ja, aber ich glaube sogar auch jetzt auch Sonntag, ne, die sind jetzt Sonntag, fahren die da, glaube ich, sogar.
Ja, das weiß ich gar nicht, das habe ich nicht mitbekommen, aber ja, es ist relativ viel los in Vegas immer,
oder so letztens,
Sportveranstaltungen.
Oder letztens Sonntag. Oder Ende November ist es, glaube ich. Nee, genau, es ist das Thanksgiving-Wochenende, genau. Also in 2 okay, Wochen oder so, genau, da fahren sie dann, weil die bauen da jetzt schon alles auf und so. Wo war ich stehen geblieben? Genau, Vegas, ja, Gruppen. Und wir versuchen auch natürlich immer mal so ein bisschen auch was Gutes zu tun. Wir haben am Anfang viel auch bei Footballerei-Events gesammelt für guten Zweck. Wir haben eine Redaktion, die Vereins geführt ist, wo dann auch, sag ich mal, unsere Podcasts rüberlaufen, Twitter-Accounts.
Ja, genau, da habe ich auch eine Frage. Das ist ja das Chatpack, so heißt euer Podcast. Ja,
genau.
Magst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen? Wann kommen da immer die Folgen raus? worüber geht's? Habt ihr da auch ab und zu mal Gäste geladen?
Genau, also wir machen das jetzt einmal die Woche. Wir haben es mal zweimal die Woche gemacht, aber das ist dann mit Zeit und privaten Themen, aber beruflich, weil wir jetzt auch als Podcast-Gruppe, sag ich mal, so 4-5 Leute sind, die als Kern da sind, dann mehr nicht machbar. Aber das ist klappt ganz gut. Ja, wir haben früher auch mit Zeitungsartikeln gemacht und so, aber das Lesen tut halt heute kaum jemand mehr. Das meiste geht halt über die Ohren. Sind wir alle so ein bisschen sozialisiert worden mit Podcasts etc. Viel Audio. Von daher sind wir auf dem Audio-Thema im Moment einfach und wir machen es einmal die Woche und haben auch eigentlich, wenn wir es hinbekommen, jedes Mal einen Gast von einem gegnerischen Team, weil wir dann Review und Preview im einen machen. Genau, und wollen wir noch, genau, haben jetzt auch einen Spreadshirt-Shop zugelegt, sag ich mal, und da haben wir jetzt halt so eine Weihnachtsaktion zum Beispiel, wenn wir jetzt mal über gute Sachen reden wollen, wo dann die Einnahmen, die wir da haben, dann an einen guten Zweck spenden, um auch so ein bisschen das Vereinsleben, was man halt so kennt, dann so zu führen und auch ein bisschen was für die Gesellschaft zurückzugeben. Genau, verschiedene Dinge, da, die wir da
das
so
annehmen. Das klingt super. Wo muss man sich melden, wenn man mitmachen will?
Ja, also entweder beim Gangrene Germany Twitter-Account oder X-Account, wie das jetzt heißt. Ihr könnt auch bei Instagram euch melden. Überall da, wo wir öffentlich zugegen sind. Facebook geht auch. Wenn ihr nach Gangrene Germany sucht, findet ihr auch die Facebook-Gruppe. Die werden immer gepflegt, da wird immer euch geantwortet. Also kommt da gerne vorbei und sagt Bescheid, dann stelle ich Kontakte her.
Ihr habt es gehört, Leute, auch mal reinschauen bei denen, auch mal ein Follow da lassen. Vielleicht noch zu meiner persönlichen Jets-Geschichte in Anführungsstrichen. Ich war tatsächlich mein allererstes NFL-Match, das dürfte so 2001, 2003 irgendwann die Ecke gewesen sein, bei einer Family-Reise tatsächlich in New York. Und da habe ich die Jets damals gesehen. Das war mein erstes Spiel im Stadion in den Staaten drüben. Ich weiß nicht, du meintest 2008 bist dazugekommen. Ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, wer da gespielt hat. Vielleicht kennst du die Namen ja auch alle noch hier. Beispielsweise Linebacker Jonathan Wilmer war dabei. Ich glaube, als Quarterback war damals noch Chad Pennington dabei. Running Back Curtis Martin. Also so eine ganz andere Ära irgendwie noch.
Ja, das war auch eine gute Zeit.
Genau, ich glaube, da waren die... Ich weiß nicht, ob unter Chad Pennington wirklich, aber...
Ja, wir waren sogar noch einmal im AFC Championship Game.
Ja, genau, also damals auf jeden Fall die Jets, bis auf Ausnahme von Mark Sanchez, damals auf jeden Fall noch deutlich anderes Gesicht gehabt als heute, genau. Ja, Marvin, wollen wir vielleicht auch mal übergehen zum Alltagsgeschäft, wenn wir schon dabei sind. Ich habe im letzten Spiel von den Raiders am Ende gehört, so als kleiner Ausblick auf die Jets, da wurde von einem Prove-It-Game gesprochen. Also beide Teams können halt wahrscheinlich mehr, als ihnen gerade zugetraut wird. Würdest du dem zustimmen? Also können die Jets und können vor allem die Raiders mehr, als sie derzeit zeigen oder was der Rekordpreis gibt?
Ich bin schon Freund davon, von dem Spruch, you are what the record says. Also, wenn man 5-4 ist, 4-4, 4-5, dann ist man das, also, über die, wenn man jetzt da bei Woche 8, 9 ist, dann ist man das schon, ne? Also, bei 3 Wochen, wenn du dann 1 und 2 bist, das ist dann vielleicht noch keine Aussagefähigkeit, aber so ab Mitte der Saison finde ich schon, dass man das ist. Also, wenn man dann so einen ausgeglichenen oder Nähe 500, leicht drüber, leicht drunter hat, dann ist man, glaube ich, einfach so ein Hin- und Her-Team. Von daher, klar, können die Teams immer mehr, glaube ich schon. Also ich glaube, die meisten Teams haben Potenziale mehr für mehr, wenn es gut läuft. Außer vielleicht so, keine Ahnung, wie die Lions mal 0-16 gegangen sind, die Browns, auch wir als Jets, wo wir jetzt, oder die Jaguars in dem Jahr für Tank for Trevor, da nicht. Da war man einfach so grottenschlecht, da ging nichts mehr. Aber generell glaube ich schon, dass man auch über eine Konstante bisschen mehr kann. Aber dafür, das klappt halt in der Saison einfach nicht. Und ich glaube, die Teams werden es dann auch schwer hinbekommen. Also es gibt ja wenige, die dann noch so einen klaren Run gemacht haben, wo die vorher einfach stark underperformed haben. Und auch für die Jets jetzt erstmal gesprochen, bei uns ist die Offense das Problem und ich sehe nicht, wie das jetzt merklich besser werden soll. Bei den Raiders hängt das halt, wie auch bei den Jets, glaube ich, stark vom Quarterback ab. Und so eine Position kriegst du jetzt nicht stark verbessert mehr. Also der Trade-Deadline ist vorbei. Du musst ja mit dem leben, was du hast. Und wo soll dann der große Sprung herkommen? Also.
Ja, also ich sehe da auf jeden Fall Parallelen bei unseren Teams natürlich. Also am Wochenende wird für die Raiders ja Aiden O'Connell starten. Wir wollen von dem jetzt erstmal Konstanz sehen. Was man vielleicht von Zach Wilson sehen will, ist, dass er irgendwie einen Breakout hat im zweiten Jahr. Aber glaubst du nach dem ganzen Hin und Her, dass es jetzt in den letzten Jahren um Wilson gab, seit er in New York ist, glaubst du, dass er dem Druck gerecht werden kann?
Nee, kann er leider nicht. New York ist natürlich schwierig, ne? Du hast gesagt, die Medien, alles stürzt sich da drauf, du wirst zerfressen, du wirst hochgelobt, dann wirst du wieder runtergeschossen. Da ist mit Sicherheit auch mal Kritik unberechtigt. Das ist so. Da braucht man gar nicht drum rumreden. Aber am Ende muss man das halt auch einfach aushalten können. Und ich glaube, Zach ist einfach zu, ja, also welches Wort ist da jetzt das Beste? Ich glaube, er ist mental schon nicht er ist nicht schwach, weil sonst wäre er schon längst zerbrochen. Aber er ist jetzt auch nicht
anfällig.
So, ja, genau. Aber er ist schon anfällig. Ich glaube, es ist schon noch ein sehr weiches Selbstbewusstseinskonstrukt. Sagen wir es mal so.
Glaubst du, das ist auch bei den Verantwortlichen so die Sicht? Also ich habe jetzt mal über den Sommer immer wieder gehört, Robert Saleh wurde ein bisschen kritisiert, weil er so an ihm festhalten würde. Ja. Vor wenigen Wochen hat sich dann die alte Jets-Legende, Quarterback-Legende hier, John Namath geäußert. Der hat gesagt, ich habe genug von ihm gesehen. Und jetzt kürzlich hat sich auch noch Troy Aikman angeschlossen. Gut, man kann immer kritisieren, aber ich sag mal so mit diesem Stigma von letzter Saison irgendwie, das kleine Bübchen, das so ein bisschen arrogant wirkt, glaubst du, dass es gerechtfertigt, diese Sichtweise, oder?
Also ich sag mal so, das Arrogante hat er nicht mehr. Ja. Definitiv nicht. Das ist einfach, da hat er sich schon entwickelt und ist auch erwachsener geworden. Definitiv. Aber ja, es ist schwierig. Also er hat sich schon verbessert. Und letztes Jahr war es ja wirklich grottig. Also die Leistung war letztes Jahr nicht NFL-Niveau mäßig. Das definitiv nicht. Er hat sich schon ein bisschen entwickelt, auch wahrscheinlich mit Hilfe von oder durch Aaron Rodgers. Aber es war natürlich nie der Plan, dass er die Saison überhaupt spielen sollte, außer vielleicht mal in Garbage Time oder Mop-Up Duty oder solche Sachen. Oder vielleicht mal bei ein, zwei Spielen, weil Rodgers doch mal irgendwie verletzt ist, was ja schon mal passieren kann, wenn man vielleicht mal ein paar Spiele raus ist. Aber nicht gleich nach 4 Snaps und dann die ganze Saison. Und es ist halt einfach so, dass Zach Wilson ja nicht die Offense selber anhebt. Also alle müssen ihn unterstützen, damit er halbwegs irgendwie ein solid aussehender Quarterback ist.
Genau, also man muss ihm wirklich zuarbeiten. Sorry, wenn ich da vielleicht mal kurz einhake. Man muss ihm wirklich zuarbeiten. Aber daran schließe ich natürlich die alles entscheidende Frage gerade an, zumindest für den Moment. Klar, wir wissen alle, Aaron Rodgers wird noch ein bisschen draußen sein. Man spielt jetzt mit Wilson. Man muss dann auch mit Wilson gehen, wenn man sich dann dafür entschieden hat. Aber genießt er das Vertrauen dann zumindest? Also was sagen die anderen Teammates? Wollen sie ihn da unterstützen oder gibt es irgendwelche Anzeichen, dass sie vielleicht auch mittlerweile in Anführungsstrichen die Schnauze voll haben?
Also im Moment gibt es keine Anzeichen. Die Aussagen sind alle sehr, naja, wir müssen zusammenhalten und wir unterstützen uns ja alle gegenseitig und haben we have each other's back, wie man das ja so sagt. Das war letztes Jahr anders, also da hat er definitiv den Lockerroom verloren, aber halt auch, weil er selber gesagt hat, naja, die Defense so we didn't let the defense down, ne? Also wir haben hier nicht enttäuscht irgendwie sowas und ich muss mich da irgendwie nicht rechtfertigen oder so. Die Aussagen haben ihm natürlich nicht geholfen, so das macht er dieses Jahr nicht mehr. Er sagt, ja, es startet alles mit mir, ich muss besser werden, ich auch bei Kansas City, das war sein bestes Spiel die Saison. Und dann hat er gesagt, ich habe uns das Spiel verloren, er hat halt einen Fumble gehabt. So, und dass man sagt, naja, am Ende ist die Defense für 7 Minuten nicht vom Feld gekommen, ne, etc. pp. Also das lag da nicht nur an dir, aber er hat trotzdem den ganzen Schuld auf sich genommen, wo man ja sieht, okay, er ist erwachsener geworden. Und ich glaube, deswegen gibt es jetzt auch im Moment noch keinen Stunk, zumal es nicht nur an ihm alleine liegt, dass die Offense scheiße ist, sondern es liegt auch an allen anderen. Also das hat man im letzten Spiel jetzt gegen die Chargers klar gesehen. Ne? Also auch alle anderen machen ihre Fehler und bringen ihre Leistung. Und dann ist es natürlich für die jetzt schlecht, Finger zu zeigen, wenn die selber ihre Leistung auch nicht bringen.
Ja, sprechen wir vielleicht mal über das letzte Spiel noch. Ihr habt ja 27-6 gegen die Chargers verloren. Tatsächlich Justin Herbert nur, wie er auch damals schon gegen uns nicht ganz so gut ausgesehen hat, mit 136 Passing Yards. Wie kann man das eigentlich verlieren, dieses Ding? Also ich habe gehört, die Jets wurden 8-mal gesackt. Woran hat es letztlich gehapert? Hat es überall gehapert oder waren es tatsächlich spezifische Sachen? Und gab es darin noch irgendwelche Lichtblicke vielleicht auch in dem Spiel?
Also wenn ich dir jetzt die Lösung sagen könnte, dann müsste ich da anrufen und dann sagen, so hier, 5 Millionen auf den Tisch und dann sage ich euch das Geheimrezept. Also ja, du hast es gesagt, die Statistiken von Herbert sehen aus, als und dann würde man denken, oha, ja, das haben die Jets ja wohl gewonnen. Und dann siehst du das Ergebnis und denkst dir, hä? Wie haben die das denn jetzt mit 3 Scoren verloren, wenn Herbert kein Touchdown, nur 136 Yards hatte? Was ist da denn passiert? Ja, es ist halt so, dass wenn du gleich am Anfang hier einen Punt-Return-Touchdown einfängst, also Special Teams war diesmal nicht gut. Eigentlich sind wir, glaube ich, ja in fast allen Kategorien Nummer 1, was Special Teams angeht. Das hat natürlich nicht geholfen und die Offense ist einfach nicht vorhanden. Also man kann nicht sagen, sie ist schlecht, weil dann wäre ja was da. Es gibt sie halt einfach nicht. Wir sind schlecht on third down, wir sind schlecht bei Red Zone, also wir sind in allen Kategorien, also weit, weit abgeschlagen. Also wenn man sagt, es gibt normale prozentuale Third-Down-Conversions, bist du bei 40, 50, die guten bei 60%. Wir sind irgendwo bei 22. So, also dann weiß man halt, wie schlimm das ist. Red Zone, ähnliche Statistiken. Und wenn du dann halt auch, ich glaube, wir hatten insgesamt 4 Fumbles, also Zach hatte 2, Garrett Wilson hatte noch 1. Brutale Drops, brutale Strafen, gerade wenn man mal einen Drive zusammenbekommen hat, kommen gleich Fall-Start-Strafen oder auch so Shift-Strafen, dann waren irgendwelche so Receiver wieder nicht richtig gesettet, bevor das, also alles so Pre-Snap-Penalties.
So Abstimmungs-Sachen.
Genau, wo Salah noch gesagt hat, dass beim letzten Spiel, weil wir da auch viele Strafen hatten, da war es aber auch mehr so In-Game, also so Roughing the Passer, unnecessary roughness, was halt auch mal passieren kann.
Der Disziplinproblem?
Eigentlich nicht. Wir waren vor dem Spiel gegen die Giants haben wir nur 39 Strafen im Average gehabt. Also wir waren, glaube ich, drittbeste, was Strafen angeht. Und jetzt die letzten beiden Spiele solche negativen Trend. Ist für mich nicht erklärbar. Und wie gesagt, also ich glaube, es kommt halt so ein bisschen gerade auch im Bereich der O-Line, also Fallstart, Themen dran, die haben einfach wieder noch lange nicht zusammengespielt, wir haben viele Verletzungssorgen, das macht natürlich was mit aus, aber leider auch so, wie gesagt, Strafen von Alan Lazard, Clara Veteran, dem das nicht passieren darf, Fumble von Garrett Wilson, was ungewöhnlich ist, also, und das führt natürlich dazu, dass du dann halt die Offense nicht ins Rollen kriegst und nicht Chargers dich dann 30 und raushaltst, obwohl eigentlich die Offense bei denen auch nicht gelaufen ist.
Ja, also da vielleicht mal ein kurzes Statement noch von Garrett Wilson vom letzten Wochenende. Er meinte, the offensive performance is inexcusable. Also unentschuldbare Offensivleistung in dem Fall. Es ist ja schon länger klar, okay, bei den Jets, wenn man jetzt Rodgers mal rausnimmt, da kannst du eigentlich diese Spiele hauptsächlich natürlich über die Defense gewinnen. Die Offense muss dann natürlich irgendwas bringen. Aber was würdest du sagen? Liegt es jetzt tatsächlich an Rodgers Fehlen oder liegt es vielleicht auch an Nathaniel Hackett, eurem Offensive Coordinator?
Ja, mit Sicherheit. Es wird alles. Also letztes Jahr war es ganz klar, es lag ganz klar an Zach Wilson. Es gab keine anderen. Mike LaFleur war auch kein guter Playcaller, aber trotzdem lag es zu, ich sag mal, 99% an Zach Wilson.
Dieses Jahr. Das sah ja, glaube ich, zur letzten Saison am Anfang, glaube ich, noch ganz gut für euch aus. Ne? Ihr habt ja, glaube ich, eher genau. In der letzten Saisonhälfte dann die
Spiele. Wir waren ja 6-3 und 7-4 und dann haben wir halt alles verloren hinten raus. Dieses Jahr ist es so, dass das, also wenn man jetzt das Blame Game spielen will und ich das in Prozentur machen sollte, dann glaube ich schon, dass mindestens die Hälfte bei Zach Wilson liegt, weil er ist einfach der Quarterback. Über ihn geht die ganze Offense. Er hat jedes Mal den Ball selber in der Hand so. Aber es liegt auch zu, ich sag mal, 30% an Hackett, dass er einfach die nicht die Kreativität hat, das Spiel so zu callen, dass man das vielleicht nicht immer alles an Zach Wilson festmacht, sondern dass man auch, keine Ahnung, ein bisschen kreativer mit Endarounds arbeitet, mit Jet Sweeps, mit Rollouts, auch für Zach, weil er auch zu Fuß, wenn er dann unterwegs sein kann, ein bisschen besser ist, dass man vielleicht auch mal, keine Ahnung, eine Wildcat-Formation mit Breece Hall probiert oder mit Cook oder wie auch immer, dass man da einfach ein bisschen mehr Kreativität und Abwechslung ins Spiel reinbringt.
Ja.
Dann liegt es an den offensiven Verletzungen. Also wir haben ja schon wieder so viele O-Liner-Verletzungen, auch wie letztes Jahr. Das ist auch nochmal 10%. Und dann nochmal bestimmt 10% sind es einfach Jay Douglas und Robert Saleh, die einfach kein Backup-Quarterback sich geholt haben während der Offseason oder jetzt auch bei der Trade-Day dann einfach nichts machen, um mal ein bisschen Konkurrenz für Zach zu holen. Warum auch immer die Entscheidung so gefallen, wie sie gefallen ist, wissen wir alle nicht, aber
vielleicht ganz kurz dazu, es gab ja angeblich Anfragen für Matthew Stafford und dann, da weiß ich aber nicht, ob es wieder so ein PR-Ding ist, hat man auch von Colin Kaepernick in dem Zusammenhang gehört, ganz so schlecht, sage ich mal, sehe ich die Situation um Wilson dann doch nicht, dass man vielleicht auf den Kaepernick dann zurückgreifen muss, der dann jahrelang nicht gespielt hat. Aber wie gesagt, da ist nichts passiert. Jetzt will ich dich aber nochmal fragen, wenn der Mann dabei gewesen wäre, an dem sich alle Geister scheiden in dieser Saison, also Aaron Rodgers, dann wäre die Saison wahrscheinlich anders verlaufen. Jetzt habe ich gehört, er wirft wieder Pässe. Wann rechnest du, dass er zurückkommt damit?
Ich rechne gar nicht damit, dass er zurückkommt die Saison. Ich glaube, das ist sehr viel. Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus Rodgers mag es, im Rampenlicht weiterhin zu stehen, weiter Gesprächsthema zu sein, dem Team Hoffnung zu geben, dass er zurückkommt. Also so eine Mixtur aus solchen Sachen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er dieses Spiel. Also vielleicht ist es möglich, theoretisch Ende Dezember oder Anfang Januar, man hat ja dann auch noch jetzt neuerdings 2 Spiele im Januar, Regular Season, da vielleicht auf dem Platz zu stehen. Aber ganz ehrlich, ich glaube auch einfach nicht, dass wir zu dem Zeitpunkt noch im Playoff-Contention sind. Wir werden mit da raus sein, weil die Offense einfach so schlecht ist, dass wir die Spiele einfach nicht mehr gewinnen werden. Von daher wird Rodgers meiner Meinung nach nicht mehr auf dem Feld stehen für die Jets diese Saison. Nächstes Jahr sieht es dann anders aus.
Ja. Also vielleicht da kurz dazu, er meinte selber, gib mir ein paar Wochen bei einem Kreuzbandriss, 2 Monate. Achillessehnenriss, nach 2 Monaten wieder am Werfen. Also man könnte jetzt optimistisch irgendwie bei meiner Timeline vielleicht von 3-4 Wochen ausgehen, pessimistisch, wie du dann schon sagst, dass er dann zum Ende der Saison kommt. Ich glaube tatsächlich auch, dass die Jets ihn jetzt dieses Jahr nicht mehr groß sehen werden. Was hältst du denn persönlich von ihm?
Also klar, über die Aussagen wurde ja lange bald erzählt. Ich glaube, dass, also generell sehe ich schon, dass man eine gewisse, man hat immer noch eine Freedom of Speech, der kann halt sagen, was er will, solange er nicht keine Gesetze verletzt und so. Letztes Jahr habe ich auch gesagt, der Typ, also er glaubt halt, er ist immer so klüger als alle anderen. Ne? Also auch nur weil man belesen ist, heißt das nicht, dass man immer die Wahrheit hat und dass man dass man so viel klüger ist als alle anderen. Und ich glaube, er ist halt sehr nachtragend. Ne? Also das englische Wort Petty passt da, glaube ich, manchmal ein bisschen besser. Und er haut das halt immer wieder raus. Ob das jetzt bei McAfee ist mit Travis Kelce, weil der halt Werbung für Pfizer macht oder Fauci oder so. Das ist so, ich denke, hast du doch gar nicht mehr nötig. Also ganz ehrlich, warum reitest du da jetzt noch rum? Das Thema ist durch. Es wird nie wieder Lockdowns geben. Da haben alle Politiker schon gesagt, das passiert nicht mehr. Das würde auch nicht mehr funktionieren. Da hätte man keine Lobby für etc. Das ist auch Schwachsinn, das haben jetzt die Ergebnisse ja auch gezeigt. So, man wusste nicht, was damit passiert und dann kann man es auch mal gut sein lassen. Was man natürlich lernen muss, ist, dass man einfach einen offeneren Diskussionsaustausch hat. So. Und das ist dann okay, aber dieses Pettiness gefällt mir nicht. Sonst ist er eigentlich menschlich voll gut. Also wenn man Hard Knocks gesehen hat oder auch, kann ich nur Werbung machen für die Doku One Jets Drive, das ist eine Eigenproduktion der Jets. man merkt einfach, dass er schon ein guter Mensch ist, so in gewisser Weise. Ne? Er setzt sich für Leute ein, er hat immer ein offenes Ohr, er redet mit jedem, also er ist nicht so hochnäsig als Star-Quarterback und Multimillionär, nicht mit einem Müllmann zu reden oder mit irgendwie mit einer Putzfrau oder so. Ne? Er kennt die alle beim Namen. Also da, wo ich schon sage, das sind Qualitäten eines guten Menschen. Und er ist ja nun mal ein guter Quarterback. Und dann sind die anderen Sachen, da kann ich drüber hinwegsehen, weil da hat er nie ein Gesetz gebrochen. Ne? Also so ein Tyreek Hill zum Beispiel, der ja auch kurz davor war, dann zu den Jets zu kommen, wenn Miami jetzt nicht dran gewesen wäre, da hätte ich jetzt ein Riesenproblem mit. Ne? Also ein Mensch, der meint, seinen Sohn irgendwie den Arm brechen zu müssen oder mehrmals mit häuslicher Gewalt und so, so einen möchte ich eigentlich nicht in meiner Franchise haben. Ne? Auch damals Michael Vick war so ein Problem, aber bei Rodgers, muss man nicht mögen, tue ich auch nicht, aber ist soweit okay.
Vielleicht meine paar Cents dazu auch. Ja, ich finde, es ist auf jeden Fall Aaron Rodgers eine sehr kontroverse Figur. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also ich würde auch tatsächlich sagen, man sollte sich vielleicht, gerade wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit steht, auch hier und da mal überlegen, ob man sich überhaupt zu bestimmten Themen äußern sollte. Und dann kommt es natürlich auch stark auf das Wie an. Was du vielleicht meintest mit Patty, wenn man das mal auf den Football bezieht. Ich meine, es war immer so, auch in Green Bay, dass Rodgers sehr viel mitzuentscheiden hatte, mitzutragen hatte. Ich glaube, insgesamt würde ich persönlich auf diesen Aspekt viel Wert legen, was man so in Anführungsstrichen so als Leader of Man bezeichnet. Also ich sehe tatsächlich sowohl euren Head Coach Robert Salah als auch Aaron Rodgers tatsächlich als Leute, die Führungsfiguren sind und wo vielleicht auch hier und da mal die öffentlichen Narrative ein bisschen zu hart auf sie einprasseln, wenn man dann vergleicht, wie sie dann im Lockerroom sind und mit den Leuten dann agieren. Ich persönlich war immer ein ziemlicher Aaron Rodgers-Fan, also für eine Verpflichtung von den Raiders, habe da letztes Jahr stark meine persönliche Lobby irgendwie hochbringen wollen, aber ist es dann leider doch nicht geworden, wurde dann ja Jimmy Garoppolo. Also auf jeden Fall sehr kontroverse Figur und natürlich die Jets-Saison so ein bisschen in Anführungsstrichen verloren durch seinen Ausfall. Also ich hätte gerne gesehen, wie Rodgers sich in Grün macht und dann hätten wir vielleicht auch jetzt eine ganz andere Ausgangslage fürs Spiel. Genau, jetzt wollte ich mit dir aber noch so ein bisschen über den Kader sprechen und natürlich auch über das Spiel gegen die Raiders. Was würdest du denn sagen, insgesamt euer Kader, wo sind da die Schwächen? Also wenn man jetzt die Offense mal rauslässt und das vielleicht auf die Defense bringt, wie können die Raiders denn die Jets am besten schlagen?
Ja, indem sie halt Pressure geben, ne? Also wenn Zach keine Zeit hat zum Werfen, immer laufen muss, dann wird er irgendwann fahrig, ne? Also das merkt man schon, dass Pressure ihm zusetzt. Er ist ja auch nicht gut bei Blitzen etc. Also ihr solltet, ich weiß es, ich habe keine Ahnung, wie euer Scheme ist, ob ihr Heavy Blitzer seid.
An sich nicht, aber man hat jetzt in dem Jahr auf jeden Fall gesehen, dass Graham auf jeden Fall häufiger mal blitzt als noch letzte Saison. Ja, aber also bei uns wird es natürlich stark auch darauf ankommen, wer wird einen guten Tag haben, außer Max Crosby natürlich.
Genau, also nur Crosby alleine wird es nicht reichen, glaube ich. Da könnte man da was gegen machen. Die Chargers hatten halt, die haben halt Khalil, die haben Bosa und sie haben ja ihren Rookie, Tui, wie auch immer, von der Mitte. Tui Poloto, genau. Das hat uns schon sehr weh getan, weil unsere O-Line halt auch komplett durchgerödelt ist und ich glaube jetzt auch schon ziemlich sicher, dass wir wieder mit einer neuen Formation am Sonntag spielen werden. Wer auch immer das dann ist, das kann ich dir nicht sagen, aber es wird sicher wieder eine neue Formation sein. Gerade unser Right Tackle Billy Turner war letzte Woche, ist vor 2 Tagen gewesen, war halt richtig schlecht. Also ich glaube, der hatte 9 Pressures, 3 Sacks, 2 QB-Hits zugelassen, also Vollkatastrophe. Und der dürfte auch nicht mehr spielen. Deswegen, ich hoffe, dass jemand anders
spielt. Also Dennis Kelly dann, oder?
Genau, Dennis Kelly oder man setzt wieder Max Mitchell auf Right Tackle, da war er besser als auf Guard und dann nimmt man halt Roger Saffold mit rein auf Guard, den wir ja gesigned haben. Oder Dwayne Brown kommt wieder, dann würde der Left Tackle spielen und man kann Mekhi Becton wieder auf Right Tackle setzen. Das sind so die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben. Alles okay, solange Turner nicht spielt. Das wird dann auch nicht durchschnittlich oder gut, aber es wird zumindest besser, als wie es sonst ist. Und dann kann man Crosby, wenn wir dann vielleicht auch mal das Tight End Chippen mitnehmen, schon halbwegs unter Kontrolle kriegen. Deswegen, da braucht einer, muss dann noch kommen von der anderen Seite. Dann habt ihr schon Chance, aber wir brauchen auf jeden Fall Pressure. Sonst könnte es vielleicht doch nochmal schwierig werden. Wir müssen natürlich Breece Hall stoppen, das ist auch klar.
Ja, Breece Hall, Dual Threat quasi im Run-Game und im Pass-Game gut einsetzbar auf jeden Fall. Hat, glaube ich, ich gucke mal ganz kurz nach, die Saison 493 Yards erlaufen, also einen Run-Durchschnitt von 5,2 und hat tatsächlich auch schon 199 Yards bei 23 Receptions gefangen. Ist er euer gefährlichster Mann oder glaubst du, Garrett Wilson kann sich nochmal so in die Regionen spielen, in die er sich letztes Jahr gespielt hatte?
Ja, also theoretisch ist er gar nicht so weit weg davon. Also er ist ja jetzt schon bei der Hälfte der Saison bei über 500 Yards. Also über die 1000 könnte er theoretisch wieder knacken mit einem richtig schlechten Quarterback-Play. Das ist ja auch schon Talent. Ja, aber ich sag mal so, im Moment Big Play-mäßig ist Breece Hall unsere beste Waffe. Das ist einfach so. Weil er halt beides abdeckt. So, ne? Also er ist im Run-Game gefährlich und im Passing-Game. Wilson ist natürlich jetzt ein Receiver einfach so. Aber Breece Hall ist schon die Waffe Nummer 1. Wilson ist knapp dahinter. Leider kriegen wir sie halt beide nicht so präsent in die Offensive eingebaut und so häufig gefeatured, wie wir es halt müssten, um halt erfolgreich zu sein. Und das ist dann wieder Hackett-Aufgabe. Da kämen wir wieder zurück auf die andere Thematik, was halt Hackett schuld ist. Das ist seine Aufgabe. Und die Kreativität lässt er leider gerade vermissen.
Ja, ihr habt so einen Shared-Split, was die Läufe angeht. Also mal davon abgesehen, dass Zach Wilson auch ab und zu mal zum Run ansetzt, liegen bei den Running Backs die Splits so zu zwei Drittel bei Breece Hall. Dann haben wir noch insgesamt 43 Carries für 121 Yards von Dalvin Cook. Man hat zwischenzeitlich irgendwie die Gerüchte gehört, dass er nicht zufrieden ist mit seinem Workload. Wie siehst du das?
Ja, kann er natürlich nicht, aber er zeigt halt auch nichts, ne? Also, man hat sich ja vorher da schon lange mit beschäftigt und die Möglichkeit, dass er kommt, stand ja schon länger fest. Und wenn man sich dann bestimmte Zahlen mal anguckt, er spiegelt halt das wieder. Also er kann halt keine Tackles brechen. Die Vikings haben es gut geschemt und haben ihn relativ freien Platz geblockt etc. Das klappt bei uns jetzt im Moment nicht so gut. Das ist halt einfach so. Und dann kriegt er irgendwie immer nur diese Runs durch die Mitte. Was macht er halt so nicht. Aber er ist halt auch nicht der Schnellste mehr. Ne? So, also das war irgendwie fast schon zu erwarten. Und wenn du dann als Running Back nur 7, 8 Carries kriegst, dann kommst du auch in keinen Rhythmus. Und wenn die Offense dann allgemein nicht in Laufen kommt, dann kann er nicht viel machen, so, ne. Deswegen, ich kann seine Frustration verstehen. Andererseits zeigt er halt auch gar nichts, ne. Also, er macht dann seine 2, 3 Yards oder mal auch mal 4, aber er bricht keinen Tackle, er kommt nicht frei, er läuft keinem Defender mehr weg. Also, er hat sich auch nicht verdient, mehr Carries zu bekommen, weil er einfach gut drauf ist.
Ein Auslaufmodell sozusagen ist.
Genau, und gute Sachen macht, so. Von daher, was sollen die Jets machen? Also, ich persönlich wäre auch schon dafür, ihn einfach zu deaktivieren und den Rookie aber Abanikanda einzusetzen, weil der auch mal für ein Big Play immer gut ist und mit Sicherheit auch dann den Speed hat, mal wegzukommen. Dann hätten wir mit Breece Hall und ihm zwei Möglichkeiten oder zwei Spieler, die Big Play generieren können, auch mal aus dem Nix heraus, was wir dringend brauchen, weil wir jetzt ja keine vernünftig im Rhythmus spielende Offensive haben und wir sind ja auf diese Big Plays angewiesen. Das hätte ich schon längst gemacht, aber naja.
Ja, also ganz wichtig am Wochenende auf jeden Fall das Running Game auf beiden Seiten. Ja, ich habe auch gehört, die Rushing Defense von den Jets, die zählt jetzt eher zum schlechteren Drittel der Liga, während die Passing Defense, wie es bei uns gerade auch ist, eher zum besseren Drittel oder zumindest zur besseren Hälfte der Liga zählt. Glaubst du, die Defense wird die Raiders stoppen können im Running Game oder im Passing Game? Was glaubst du?
Ja, also ich sag mal so, dass die Running Game Zahlen sind ein bisschen trügschlüsserisch, weil gerade im Passing Game halt nichts geht und Teams natürlich dann die ganze Zeit laufen und dann sind natürlich die Gesamtyards schon schlechter. Yards per Carry und so, das geht halt alles noch. Unsere Defense ist ja auch nicht umsonst so weit oben. Also wenn wir komplett schlecht wären, dann wäre das ja auch ein bisschen ausgeglichener. Von daher, das ist so ein bisschen Needle, aber es ist schon so, dass im Moment mehr im Run-Game was geht, also im Passing-Game. Ich meine, wir haben den besten Cornerback laut PFF in DJ Reed, den sechstbesten mit Gardner. Wir haben einen super Nickel, der eigentlich total unterschätzt ist mit Michael Carter, der zweite. Safety sind besser als gedacht. Die sind nicht gut, aber sind besser als gedacht. Von daher, Passing-Game geht bei uns eigentlich wenig. Also das muss schon über Run-Game laufen. Ja.
Okay, ich sehe gerade, die restliche Schedule ist erstmal auch gar nicht so einfach. Jetzt nach unserem Aufeinandertreffen spielen die Jets auswärts bei den Bills, dann kommen die Dolphins und dann kommen vor allem nochmal Mitte Dezember nochmal die Dolphins, so ein Auswärtsspiel. Wie ist denn bei euch so die Stimmung? Glauben viele Leute noch an einen Playoff-Einzug oder hat man das dann eher abgeschrieben aufgrund der aktuellen Leistungen?
Ja, schwierig. Also das, was so jetzt geschrieben wird, kann ich immer nicht so ganz eindeutig. Ich glaube, dass viele desillusioniert sind nach dem letzten Spiel. Und die Tatsache, dass halt nichts gemacht wurde an der Trade, denn außer Mecole Hardman wegzutraden, macht uns schon nicht unbedingt hoffnungsfroh. Also ich glaube definitiv nicht mehr an die Playoffs. Also für mich ist das Thema durch, weil so eine Steigerung, wo soll die jetzt herkommen? Dann frage ich mich, warum hat es vorher nicht geklappt? Von daher glaube ich da erstmal nicht dran. Die nächsten Spiele sind noch ein bisschen schwieriger. Theoretisch, wenn man eine durchschnittliche Offense hätte, wäre das kein Problem. Wir haben die Bills ja in Woche 1 auch geschlagen. Und die sind jetzt ja auch nicht frei von Fehlern. Die sind ja auch nur 5-4. Miami hat noch kein Team über 500 geschlagen. So, jetzt sind wir gerade bei 500. Da ist jetzt auch die Frage. Und wir haben einfach, da ist dann Stärke, ne? Also Pass-Offense gegen Pass-Defense. Und ich traue unseren Cornerback schon zu, Tyreek Hill und Waddle und so halbwegs unter Kontrolle zu bekommen. Und danach Atlanta, Houston, Washington, so, wo man sagt, theoretisch müsste man sie gewinnen, aber jetzt ist natürlich CJ Stroud Zeit. Ja. Also es wird nicht
leicht. Texans mit einer guten Saison auf jeden Fall, ja. Und vor allem mit einem Kader, der wahrscheinlich über längere Zeit irgendwie sich eher nach vorne spielen wird, als nochmal einen Rückschritt.
Ja, korrekt, die werden sich eher entwickeln, genau. So, von daher wird das nicht einfach. Also ja, mit Rodgers hätte ich gesagt, da musst du mal irgendwo mal eine Niederlage, die unerwartet ist, immer passiert immer. Das ist, hat man jetzt bei den Chiefs und den Broncos gesehen. Aber also ich glaube es nicht. Also wo soll jetzt der größere, bessere Offense herkommen? Ich sehe die Playoffs nicht. Bei uns haben viele noch immer Hoffnung, weil das Hoffnung ist so das Einzige, was du als Jets-Fan theoretisch hast.
Stimmt, zuletzt.
Genau. Aber sie wird immer mehr schwinden und jetzt vor zwei Tagen war schon ein richtiger Gut-Punch. Das war schon so ein Schlag in die Magengrube, wo man es auch nicht erwartet hat, der schon sehr viel Energie rausgezogen hat bei uns, ja.
Okay. Ja, ich bin gespannt aufs Spiel. Ich will aber noch, bevor wir so langsam zum Ende überleiten, doch nochmal, weil wir uns ja bei Loco Football auch immer mit Drafts und den Rookies dann beschäftigen, ich will mal nochmal so fragen, wie schlagen sich denn eure Rookies und da ganz insbesondere, wie schlägt sich zurzeit Will McDonald? Er ist ja im Depth-Chart tatsächlich nur auf Rang 3 bei den Edges.
Ja, und ich glaube, ja, genau. Also, er hat halt große Konkurrenz, ne? Man ist jetzt, also er schlägt sich für den Rookie okay. Er hat jetzt letzte Woche einen Forced Fumble, den Clemens leider ja aufnehmen wollte, anstatt sich einfach draufzuschmeißen, wo ich hier ausgeflippt, also ich wäre ausgeflippt, wäre das Spiel nicht in der Nacht gewesen, um mich in meinem Nachbarn zu wecken, der beschwert sich eh manchmal schon über die Lautstärke. weil ich dachte, wie kannst du dir den einfach so aufzuheben im Gedränge, schmeiß dich doch einfach drauf und gut ist. Da war das erste Mal ein richtig gutes Zeichen von ihm und ich glaube, er wird ein guter Pass-Rusher. Die Frage ist halt eher, hätte man halt einen Defensive oder einen Pass-Rusher nehmen müssen, anstatt einen Receiver oder einen O-Liner, wo wir jetzt die Probleme haben, ne? Also, ja. Das ist so die Frage. Sonst für den Rookie Defensive End bei so einer Line, die wir haben, wo wir einen Bryce Huff haben, wir haben einen Inside Quinnen Williams, wir haben John Franklin Myers, wir haben Jermaine Johnson, der auch letztes Jahr ja erst gedraftet wurde. Wir hatten eigentlich vor der Saison Carl Lawson, der sehr solide war, der hängt jetzt hinten dran, auch durch Verletzungen und so, aber von daher hatten wir so viele gute Spieler, da hat er halt einfach ein bisschen Schwierigkeiten Spielzeit zu bekommen und von daher ist das schon so okay. Die Position ist halt eher die Frage, ne? Und sonst, ja, Joe Tippmann spielt jetzt als Second-Round-Pick auch sehr solide. Jetzt letzte Woche, oder jetzt vor zwei Tagen, erstmal Center gespielt. Der war doch der beste O-Liner mit weitem Abstand. Als Guard war er vorher auch sehr ziemlich gut für einen Rookie. Von daher, das ist schon okay, ne? Aber die anderen Rookies haben noch nicht wirklich was gezeigt. Das muss man dann auch so sehen. Ne? Ja. Muss man dann in der Zukunft gucken, ne?
Ja, vielleicht ganz kurz für euch da draußen, die die Marvin gerade angesprochen hat, sind tatsächlich auch die Sack-Leader von den Jets bisher. Also große Konkurrenz hier für Will McDonald. Bryce Huff, der Linebacker, tatsächlich schon mit 5 Sacks, auch alter Name für uns natürlich. Quinton Jefferson, 4,5 Sacks und Jermaine Johnson auch 4,5 Sacks. Ja, ich bin auch gespannt, wie sich langfristig die Jets Defense tatsächlich entwickelt. Ich sehe sie immer noch als eine sehr talentierte, fundamental eher gute Defense. Und wenn man es da schafft, auf Jets-Seite irgendwann mal die Offensive Struggles irgendwie zu überwinden, dann glaube ich, dann steht da auch mal irgendwann wieder der Breakout nach oben bevor. Jetzt will ich dich noch kurz fragen, Injury Report mäßig, wer wird denn fehlen, bis auf Rodgers, sagen wir mal?
Gute Frage. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Also ich will. Okay, es ist halt die Frage, ob Duane Brown wiederkommt, unser Tackle, der jetzt 5 Wochen auf IR war, ob wir den aktivieren. Und sonst, wen haben wir denn da an Verletzungen? Und ich glaube, wir sind langsam. Also die fehlen, sind halt länger weg. Also wir haben halt Connor McGovern, unser eigentlicher Center, ist raus. Wes Schweitzer, unser Backup-Center-Guard, ist 4 Wochen raus. Also noch mindestens 3 Wochen.
Die sind aber... Elijah Vera Tucker ist, glaube ich,
genau, auch draußen. Die sind alle auf IR. Genau, Vera Tucker hat ja Achillessehnenriss.
Javelin Guidry, oder wie der heißt.
Ja gut, der wäre bei uns... Guidry. Der wäre Connor 7 oder so. Das ist jetzt nicht so wild. Das sind so die Spieler, die auch... ja, spielen würden normalerweise, wenn sie fit wären, und die würden tun uns halt weh, ne, weil wir halt einfach keine stabile O-Line halt hinbekommen. Und sonst fehlt halt eigentlich keiner von Relevanz. Also die wichtigen sind auf IA, die sind auch länger noch raus oder sind auch schon länger raus, aber jetzt kurzfristig ist da jetzt, glaube ich, keiner, oder ich vergesse gerade, ich glaube nicht. Also Defense sind wieder sehr gesund, toi toi toi. Das war jetzt auch schon so, das ist schon ganz gut. Außer jetzt Al Woods, der hat sich vor 2 Wochen die Achillessehne gerissen, unser Defensive Tackle, Nose Tackle, unser Runstopper. Das wäre wieder beim Run, das tut uns damit sicher auch weh, auch so als erfahrene Stütze, als Veteran in der jüngeren Line. Genau, aber der ist halt, wie gesagt, ist auch jetzt schon 2 Spiele, er hat sich beim Giants-Spiel verletzt und hat jetzt Chargers eh schon nicht gespielt. Von daher ist das jetzt keine neue Verletzung, aber sonst, ja, mit neueren haben wir, glaube ich, nichts. Ich hoffe, das ist schon schlimm genug, dass ich das sage. Ich hoffe, dass Duane Brown wiederkommt, weil der war eigentlich auch nicht so gut vor seiner Verletzung. Aber dann spielt zumindest Billy Turner nicht mehr. so weit sind wir schon, dass ich mir Duane Brown zurückwünsche, der auch nicht wirklich gut war. Also dass er so die Hauptinfo kommt oder nicht, weil dann habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Chance, auch für Max Crosby, der, glaube ich, auch häufig über links kommt, ne?
Ja, meistens, genau.
Ja, genau. Und dann könnte er fiesten und da so ein 3-Sack, 4-Sack-Game haben. Das wäre für euch natürlich sehr gut.
Ja, hoffen wir, dass er die 3-Sacks zumindest vom letzten Spiel wiederholen kann. Ja, es ist ein Spiel letztlich mit vielen Überschneidungen, ähnlichen Ausgangslagen, auch was die Saisonperspektive angeht, Quarterbacks, die sich beweisen müssen und ihre Teams anführen müssen. Habe mich gefreut auf jeden Fall, dass du mir heute so kräftig zur Seite gestanden bist, Marvin. Ich will trotzdem am Schluss nochmal, wie ich es bei jedem meiner Gäste mache, erstmal so ein paar Bold Predictions und Score Predictions noch abfragen. Hast du mir denn für die Jets eine Bold Prediction fürs Spiel am Montag?
Mit Sicherheit, ja. Also ich muss ja, also wenn ich eine Bold Prediction raus, muss das in der Offense sein, weil Defense wäre alles nicht bold genug. Deswegen sage ich mal, Garrett Wilson fängt 2 Touchdowns, und das hört sich jetzt nicht bold an, aber es ist sehr bold, wenn ihr wisst, wie schlecht unsere Offense ist. Von daher sage ich mal, Garrett Wilson und 2 Touchdowns.
Wenn wir es an den Numbers vom letzten Jahr natürlich noch messen, 2 Touchdowns war dann in solchen Spielen dann auch häufig 150 Yards. Also ich hoffe mal, dass das natürlich nicht zutrifft hat.
Also nur zur Einsetzung. Wir haben bis jetzt 2 Touchdowns in einem Spiel, also nicht von einem Spieler, insgesamt nur einmal geschafft bis jetzt. Ne?
Okay, ja gut, dann muss ich mich da vielleicht auch nochmal noch umkorrigieren da in meinen Erwartungen. Ich habe mir immer so wie bei den Raiders so ein bisschen gedacht, so irgendwann wird da auch mal der Breakout kommen. So, ne? Also wir warten beide im Prinzip drauf.
Ja, korrekt.
Ja. Aber Bold Prediction Raiders, was sagst du?
Bold Prediction Raiders, positiv oder negativ gesehen?
Das sei dir freigestellt.
Okay. Ja, ich will ja nicht, also das ist ja, ich will ja als Gast eigentlich ja nett sein, aber das ist ja negativ. Ja, da müsste ich halt sagen, ihr schafft keinen Sack. Das wäre so meine Bold Prediction, weil das ist sehr unwahrscheinlich. Also wäre schon schlechter für euch, gerade mit Crosby, unserer nicht so guten O-Line oder Probleme. Aber ich würde sagen, ihr schafft dann keinen Sack. Das wäre schon eine mega Bold Prediction. Das wird auch nicht passieren.
Das ist sehr, sehr bold. Das akzeptiere ich hier, weil es sehr bold ist. Die Raiders, glaube ich, aktuell auf Platz 8 bei den Sacks. Im letzten Spiel 8 Sacks geholt, ja. Also das ist eine gute Bold Prediction, die ich mal so gerne aufnehmen will. Und was ist deine Score Prediction fürs Spiel?
Jetzt muss ich ein bisschen höher gehen, weil ich ja schon 2 Touchdowns Bold Prediction Garrett Wilson gesagt habe. Ich habe bei unserem eigenen bei unserem eigenen getippt. Ich glaube 18-13. Weil ich glaube, die realistisch ist, es wird relativ low scoring, glaube ich, werden, aber jetzt mit dem Touchdown. Was tippe ich denn mal? Ich glaube 21-17 Raiders.
21-17, okay. Das kann ich akzeptieren. Das ist auch sehr wohlwollend von dir in dem Fall. Dankeschön. Ja, meine Score-Prediction fürs Game Raider Nation da draußen 24-13 tatsächlich. Auch für die Raiders. Tut mir auch leid, dass ich so tippen muss, aber ich glaube, wir werden danach die Spiele gegen die Dolphins und Chiefs wahrscheinlich verlieren. Deshalb ist das auch so ein kleines Must-Win-Game, gerade zu Hause für die Raiders. Ja, Marvin, danke, dass du hier warst. Willst noch was sagen? Willst noch irgendwas loswerden?
Ja, ich hätte eine Frage. Und zwar haben wir bei uns immer im Podcast, als wenn du jetzt bei uns Gast gewesen wärst oder vielleicht immer noch mal Gast wirst, eine Frage am Ende, und zwar die Kategorie Snack a Player. Und ich würde mich gerne, oder ich frage mich, wenn du die Wahl hättest und sie wünschen könntest, dass ein Jets-Spieler jetzt zu den Raiders wechseln würde und dann losgelöst von Alter, Vertrag, Gehalt, alles mal außen vor, welchen Spieler würdest du dir bei den Raiders von uns wünschen?
Also das ist für mich relativ leicht zu beantworten, weil ich habe ja zu jeder Draft-Folge, wir machen im Sommer auch so größere Draft-Previews. Okay. Vom letzten Jahr war ja My Guy, also man hat ja dann immer My Guys. Und My Guy vom letzten Jahr war natürlich Sauce Gardner. Also den würde ich immer snacken, gerade auch für die Zukunft bei den Raiders. Man weiß nicht, was nächste Saison mit Marcus Peters ist. Man hatte da eine große Fluktuation. Das ist eine Position, auch wo man immer sehr gut aufgestellt werden muss. Und ich glaube auch, er hat den Swag tatsächlich irgendwie bei den Raiders irgendwie reinzupassen. Und den würde ich auf jeden Fall nehmen, wenn ich jetzt gerade einen nehmen müsste, der uns, sage ich mal, vielleicht so ein bisschen helfen könnte in der aktuellen Lage, dann würde ich tatsächlich Quinnen Williams nehmen, weil der könnte uns in der Interior D-Line gerade ganz gut irgendwie in den Arsch retten, ein bisschen, ja.
Ja, gute Wahl, ja, sehr gut, ja, ja, sehr gut, ja. Cool.
Okay, super, ja. Sonst noch was loszuwerden? Irgendjemand zu grüßen?
Nö, ja gut, ich grüße meine Gangery Germany Kollegen in der Redaktion, alle, die Mitglied sind. Ich grüße die Reisegruppe, wenn das die noch ein paar von denen hören. Habt Spaß da drüben. Bringt diesmal einen Sieg bitte mit. Macht es lauter im Legion Stadium. Macht den Raider Nation Konkurrenz. Die sind ja auch verrückt. Von daher gibt alles, Jungs, und komm im Sieg zurück.
Genau, Leute, also auch von mir natürlich an die Reisecrew irgendwie viel Spaß, habt eine gute Zeit da drüben und genau auch an die Jets-Fans da draußen und alle ihr, die ihr heute den Podcast hier gehört habt, viel Spaß natürlich beim Spiel am Sonntag, egal wer am Ende gewinnt, ich hoffe, es wird ein interessantes Spiel werden. Und wir Raider Nation, wir sehen uns jetzt im letzten Teil noch mit ein paar News und natürlich, wie es jede Woche, wird er gekürt, der Raider of the Week in der Defense und in der Offense. Also viel Spaß beim letzten Teil, Leute.
And now, the Raiders News of the Week, presented by Loco Football.
Ja, Raiders-Fans da draußen, da haben wir natürlich noch ein paar News von der Woche und da fangen wir mal damit an, dass ein alter Bekannter wieder hier ist. Brandon Parker signed to the practice squad als Ersatz für Taylor Manford. Taylor Manford gerade verletzt. Er ist wieder da, Brandon Parker. Wer hat noch mit ihm gerechnet? Es spricht ein bisschen für ihn, dass er das wieder geschafft hat. Er sneakt sich immer irgendwie rein. Brandon Parker schon abgeschrieben letztes Jahr, ist wieder an Bord. Mal gucken, ob er irgendwann in den Active Roster berufen wird. Jetzt als Ersatz zumindest dabei im Practice Squad. Und Head Coach Antonio Pierce hat es ja angekündigt letzte Woche. Die Spieler vom Practice Squad dürfen auch während der Games an den Sidelines sein, sich dort aufhalten, den Team Spirit mit anfeuern. Da ist Brandon Parker mit Sicherheit nicht der Schlechteste für. Vielleicht kann er sich auf seine, in Anführungsstrichen, alten Jahre nochmal ein bisschen zurückkämpfen. So, was gibt's noch? Ein ähnlicher Move. Practice Squad. Da ist er wieder drin. Christian Wilkerson, unser Wide Receiver, der am Jahresanfang noch im Active Roster stand, war kurzzeitig gewaved worden, jetzt mittlerweile wieder im Practice Squad. Genauso wie die Entlassungen vom Practice Squad natürlich corresponding Moves dann natürlich stattfinden müssen. Linebacker Austin Ajiaki, ich habe noch gar nichts von ihm gehört, muss ich ganz ehrlich zugeben, ist nicht mehr dabei, war ein paar Tage am Start. Linebacker Isaac Dark Angelo, der auch zwischenzeitlich mal wieder gecuttet wurde, aus dem Practice Squad released wurde, ist wieder im released, nachdem er kurzzeitig dabei war. Also das sind also unsere Practice Squad Moves. Dann gibt es Infos über ein Workout. Nein, hier sehe ich es gerade. Nochmal ein Practice Squad Move. Tight End Jesse James, der 2022 noch bei den Cleveland Browns gespielt hat, kommt auch mit rein ins Practice Squad. Genau, dann haben wir hier alle Moves durch und das hängt natürlich mit unserer Injury-List zusammen, die gerade auf der Right-Tackle-Position und der Linebacker-Position natürlich starke Fluktuationen gerade unterliegt. Wir kommen mal zu den Verletzten, zum Injury-Report mit Stand vom Mittwochstraining. Und da sehen wir, dass wahrscheinlich doch am Sonntag noch ein paar Leute ausfallen könnten. Nicht alle, die da draufstehen natürlich. Hier am Mittwoch war limitiert Max Crosby mit einer Knee-Injury. Der wird wahrscheinlich trotzdem spielen. Wo ich mir nicht sicher bin über den Einsatz, Divine Diablo did not participate on Wednesday. Cornerback Nate Hobbs limited. Austin Hooper, tight end, limited. Fullback Jakob Johnson did not participate wegen seiner Concussion. Also da rechne ich immer noch nicht mit dem Einsatz. Luke Masterson, Concussion, war wieder Full Participant, wird eventuell zurückkehren am Sonntag, da würden wir uns drüber freuen. Andernfalls haben wir ja noch Jalen Smith, der letzte Woche erst zum Team gestoßen ist. Did not participate mit einer Shoulder Injury, Colton Miller. Wir haben keinen wirklichen Backup, vielleicht wenn du Justin Heron noch mit reinnimmst, aber wir haben keinen richtigen Backup auf Left Tackle. Right Tackle, Taylor Manford, limited in practice mit einer Neck Injury. Did not participate mit einer Knie-Injury Marcus Peters. Die Hand-Injury, also der gebrochene Hand von Robert Spillane, scheint anscheinend kein großes Thema zu sein. Er hat nach dem Detroit-Spiel eine OP bekommen. Ein richtig harter Junge. Tough Guy Mentality. Wirklich einer auch meiner Rising-Lieblingsspieler im Raiders-Team, Robert Spillane. Ich habe vor der Saison noch gesagt, das könnte für ihn ein Breakout-Jahr werden. Und es sieht danach aus, als würde es das werden. Hat durchgespielt gegen die Giants mit einer Shattered Hand, Shattered Bones, Broken Bones. Das ist die Mentalität, die wir im Raiders-Building brauchen. Full Participant, auch am Mittwoch wieder. Wer war noch limited hier? Greg Van Roten, Bizeps Back Injury. Also da ist einiges im Argen. Da können wir vielleicht hier und da noch einen Ausweis sehen. Aber wir haben die Guys schon in der Waiting Line, die da eben anstehen. Leute, ihr müsst den Injury Report natürlich noch weiter verfolgen. Da kommt am Donnerstag und vor allem am Freitag dann der Finale natürlich raus. Und da kommen am Donnerstag noch mehr Infos raus. Da einfach dranbleiben. Da kann ich euch jetzt noch nicht allzu viel sagen, weil die Sendung heute ja ein bisschen früher erscheint als der Final Report für Thursday. Ja, Leute, ansonsten weiß ich nicht, fällt mir jetzt gerade auch nicht viel ein, was sich die Woche noch geändert hat, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Vielleicht noch ganz erwähnenswert, PFF Pro Football Focus hat seine Mid-Season All-Pro-Rankings rausgegeben und da fällt mir tatsächlich auf, bei der Defense, da fehlt jemand. Man hat hier, ich lese mal einfach vor, Dexter Lawrence, Quinnen Williams, Miles Garrett, Nick Bosa, DeMario Davis, Roquan Smith, Jalen Johnson, Paulson Adebo, Jesse Bates, Javon Holland und Trent McDuffie gewählt und klar, hier ganz vorne in der Frontline, da fehlt jemand hier, Miles Garrett und Nick Bosa. Warum schafft es Nick Bosa in dieses All-Pro-Team zum Midseason, wenn Max Crosby in fast jeder Statistik mittlerweile in den Top 5 der D-Liner oder Edges oder sogar der Beste der Liga teilweise ist, mit seinen 9,5-6 und seinen mittlerweile auch schon wieder über 50 Pressures, die er hier gerissen hat, sorgt Max Crosby Woche für Woche für traurige O-Liner und erschütterte Offenses. Also Leute, da muss man vielleicht ganz klar sagen, PFF hat ein paar Tomaten und ein paar Eiern auf den Augen. Da hätte Max Crosby natürlich reinkommen sollen. Andererseits haben wir hier noch, das ist mir persönlich allerdings Schnuppe, weil ich da zwar jetzt nicht die Antimilitarismus-Diskussion aufmachen will, aber diese Salute to Service Awards gehen mir dann natürlich am allerwertesten irgendwo vorbei. Ich finde das dann doch ein bisschen übertrieben, wie durchzecht der Sport dann ist. Aber vielleicht noch der Vollständigkeit halber, Jimmy Garoppolo wurde für diesen Award nominiert. Vielleicht auch nicht, werde ich da mal irgendwann referieren, ob er den dann gewonnen hat. Und was heute noch rauskam, was ich vielleicht ganz kurz so als letzte News erwähnen will, weil wir gerade schon über Jimmy Garoppolo sprechen, angeblich hat Dave Ziegler Josh McDaniels davor gewarnt, Garoppolo zu verpflichten, hat sogar Druck auf ihn ein bisschen ausüben wollen und Josh McDaniels konnte sich dann trotzdem in der Verpflichtung durchsetzen, hat diesen 72-Millionen-Vertrag dann eben rausgehauen und die Raiders werden natürlich auf absehbare Zeit damit ein Problem haben. Die Frage ist jetzt, wann cuttet man Jimmy Garoppolo? Dazu allerdings in einer der nächsten Folgen dann mehr, wenn es soweit ist. Ich gehe da persönlich nicht mehr davon aus, dass Jimmy Garoppolo ein Raiders-Trikot anziehen wird, wenn Aiden O'Connell sich nicht verletzt. Also nochmal mit Hoyer oder Garoppolo zu gehen, wird diesem Team auf lange Sicht nichts bringen und wir müssen jetzt unseren Rookie, unseren Mann in seinem dritten NFL-Start am Sonntag unterstützen und ihm auch die Perspektive geben, da langfristig irgendwie was ausrichten zu können. So Leute, im letzten Teil schauen wir uns noch die Raiders of the Week an und dann ist auch schon Schluss für heute.
And now, the Loco Football Raider of the Week.
Jo Leute, und jetzt haben wir wie immer die Credentials raus. Die Kings werden gekürt hier, die Raiders of the Week. Für die Offense und für die Defense fangen wir mal bei der Defense an, Leute. Ich habe vorgegeben, Max Crosby, Amik Robertson, Trevon Merrick und Robert Spillane. Ihr konntet natürlich kommentieren, wenn euch die Auswahl nicht passt und dann noch ein anderer hätte mit der Frontrunner sein sollen. Leute, 87% haben abgestimmt für Max Crosby, 13% für Amik Robertson. Nur gar keiner für Trevon Merrick und Robert Spillane. Also das war eine ganz eindeutige Sache. Und deswegen ist der Raider of the Week vom Giants-Spiel hier Max Crosby mit seiner, glaube ich, mittlerweile schon fünften Nominierung diese Saison. Also das wird auf jeden Fall einer unserer Player of the Year, wenn nicht der Player of the Year. Ich persönlich hätte Amik Robertson genommen, ganz einfach, weil Amik es wirklich geschafft hat, sich jetzt da langfristig zu etablieren. Man hätte auch Robert Spillane nehmen können. Ich bin gespannt, wie die Umfrage ausgegangen wäre, wenn wir das jetzt heute nochmal stellen, mit dem Wissen, dass der Mann einfach durch eine gebrochene Hand durchgespielt hat. Anyway, Max Crosby hier mit dem Raider of the Week für die Defense. Und wie sieht es bei der Offense aus, Leute? Hier habe ich vorgegeben, Aiden O'Connell natürlich in seinem zweiten Rookie-Start hat die Raiders nach vorne gebracht. Josh Jacobs mit seinem besten Saisonspiel bisher, 2 Touchdowns, 98 Yards. Dann habe ich noch Trey Tucker für diese 50-Yard-Bombe. Trey Tucker, der muss jetzt immer wieder eingesetzt werden. Da müssen die Raiders zeigen, okay, wir wollen eine Vision wahrmachen für Trey Tucker. Wir wollen ihm mehr Raps geben, wollen ihn in dieses Zentrum stehen, wollen ihn zu dem vielseitigen Spieler machen, der er eigentlich ist. Und Jacoby Myers war auch noch dabei. Ihr habt aber abgestimmt, ganz eng wurde es am Ende zwischen Aiden O'Connell und Josh Jacobs. Josh Jacobs ist der Offensive Player of the Week geworden mit 44% vor Aiden O'Connell mit 41%. Trey Tucker hat nur 4% bekommen und Jacoby Myers 11%. Ja, ich hätte hier tatsächlich diese Woche auch Josh Jacobs genommen, ganz knapp eben vor Aiden O'Connell. Und von daher, da gehe ich voll mit euch. Also Raider of the Week für die Defense Max Crosby, Raider of the Week für die Offense Josh Jacobs. Ja, Leute, und ich sage heute Tschüss. Das war eine bisschen längere Folge als die letzten Wochen, aber immer noch nichts Dramatisches, wenn wir da mal unsere 4-Stunden-Folgen vom Sommer irgendwie rekapitulieren. Leute, ich wünsche euch eine schöne Restwoche, ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende und seid dabei am Montag, 2.20 Uhr, die Raiders zu Hause gegen die Jets. Leute, just win, baby. I'm out now. Enjoy your life. Happiness and healthiness. Alles, was dabei sein muss für euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Euer SD Loco.